Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen.
Beim Lesen des Buchtitels Prophetische Entdeckungen in Liedern der Bibel denkt vermutlich mancher ganz spontan an die alttestamentlichen Psalmen, ans Hohelied oder an die Klagelieder. Dieses Buch jedoch geht in eine andere Richtung. Wir begegnen darin wenig bekannten, aber sehr tiefgründigen Liedern ganz unterschiedlicher Verfasser der Bibel. Sich in diese Liedtexte zu vertiefen, gleicht einer Entdeckungsreise in die biblische Prophetie. Dabei werden wir auch persönlich angesprochen. Hören Sie heute aus diesem sehr empfehlenswerten Buch von Norbert Lied, Das Lied der himmlischen Wesen.
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Das Lied der himmlischen Wesen. Offenbarung 5. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und außen beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der verkündete mit lauter Stimme, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf der Erde, noch unter der Erde, vermochte das Buch zu öffnen noch hineinzublicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen, noch auch hineinzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine 7 Siegel zu brechen. Und ich sah und siehe, in der Mitte des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen, welche die 7 Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder, und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen, und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott, und wir werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten, und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Die sprachen mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist, und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 4 lebendigen Wesen sprachen, Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Einleitung. Die Nationen, ob vereinte oder nicht, der Sozialismus, der Links- oder Rechtsradikalismus, der Materialismus, der islamische Terrorismus, alle Religionen und am Ende auch das Antichristentum haben eines gemeinsam. Sie sind zum Scheitern verurteilt. Jesus und sein Reich aber kommt und besteht in Ewigkeit. Die Reiche dieser Welt gehen. Jesus Christus kommt. Die Einzigartigkeit Jesu. Ausgangspunkt des Liedes der himmlischen Wesen ist das Vorhergehende, nämlich das Lamm, das allein würdig ist, die Siegel zu öffnen. Offenbarung 5, Vers 2. Das Öffnen der Siegel erinnert uns an Daniel 12 und schließt daran an. Es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Du aber, Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden darin forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Daniel 12, die Verse 1 bis 4. Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und wenn die Zerschmetterung, die Elberfelder sagt Zerschlagung, die Luther Zerstreuung, der Kraft des heiligen Volkes vollendet ist, so wird das alles zu Ende gehen. Das hörte ich, verstand es aber nicht. Darum fragte ich, mein Herr, was wird das Ende von diesen Dingen sein? Er sprach, geh hin, Daniel, denn diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben bis zur Zeit des Endes. Daniel 12, die Verse 7 bis 9. Die Offenbarung und das Öffnen der Siegel ist die Fortsetzung der Weissagung Daniels. Als Daniel lebte und wirkte, war die Zeit noch nicht da, um die Zusammenhänge in Gottes Heilsplan zu verstehen. Nun aber, in der Zeit der Offenbarung, ist sie es. Es geht dabei unter anderem um die Errettung des jüdischen Volkes, um das Ende seiner Zerschmetterung und um seine geistliche Wiederherstellung. Es geht darüber hinaus um die Befreiung der Erde und der Nationen von der Herrschaft Satans und die Wiederherstellung aller Dinge. Die ewigen Ratschlüsse Gottes, Römer 11, die Verse 33 bis 36, werden vollendet und niemand wird etwas daran ändern können. Denn Jesus, der Messias, der auf Golgatha den Grundstein legte, ist der Vollender aller dieser Dinge. Wie großartig Jesus ist, sehen wir daran, dass neben seiner Einzigartigkeit alles andere verblasst, ja regelrecht in die Bedeutungslosigkeit versinkt. Niemand, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde, vermochte das Buch zu öffnen noch hineinzublicken. Offenbarung 5, Vers 3. Kein einziger ist fähig, das Buch in die Hand zu nehmen und die Siegel zu öffnen, geschweige denn, dass jemand in das Buch hineinblicken und es lesen könnte. Niemand ist würdig, weder im Himmel, kein himmlisches Wesen, weder ein Engel noch ein Erzengel, weder ein Cherub noch einer der Ältesten, noch auf der Erde, kein noch so genialer Politiker, keine UNO, kein militärisches Heer, keine Intelligenz, noch unter der Erde, vielleicht ein Hinweis auf dämonische Mächte? Keine Fürstentümer und Herrschaften. Niemand ist würdig. G.R. Brinke schreibt, alle hörten diese Frage, aber keiner trat hervor. Wo bleibt denn ein Adam, dem einst die Erde zur Verwaltung anvertraut wurde? Wer hat die Zukunft in der Hand? Wer hat die Macht über die Apokalypse? Wem gehört die Endzeit und die damit verbundene Wiederaufrichtung der gefallenen Schöpfung? Nur Jesus, der zweite Adam, kann die gefallene Welt zurückerobern. Das Öffnen der Siegel ist der Beginn der Wiederherstellung. Weil Johannes das noch nicht sehen konnte, war er verzweifelt. Ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen, noch auch hineinzublicken. Offenbarung 5, Vers 4. Merken wir, wie rettungslos verloren alles wäre, wenn es Jesus nicht gäbe? Es ist zum Heulen. Diese Welt ist der Macht und Tyrannei Satans unterworfen. Sie ist dem Terror, dem Verderben, aller Ungerechtigkeit und Sünde unterworfen. Und solange Israel nicht wiederhergestellt ist, wird auch die übrige Welt nicht wiederhergestellt werden. In einem großen Betrieb war auf einer Tafel zu lesen, wenn nichts mehr geht, beachten Sie die Anweisungen. Die göttliche Anweisung wird uns in Offenbarung 5, Vers 5 vorgestellt. Einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Der Löwe symbolisiert seit jeher die höchste Macht und Stärke im Tierreich. Es gibt einen Trost, es gibt eine Hoffnung durch einen Mann, der ausgerechnet aus dem Judentum kommt. Die Zukunft gehört einem Juden, denn Jesus ist auch die Wurzel Davids, der Ursprung Davids und all der Verheißungen über David und seinen Thron. Und er ist derjenige, der in seiner Menschwerdung selbst aus der Linie David stammt, die Wurzel und der Spross. Jesaja 11, die Verse 1 und 2, sowie Offenbarung 22, Vers 16. In Offenbarung 5, die Verse 6 bis 7, wird dieser König, der Löwe aus Juda, der Ursprung Davids, als Lamm dargestellt. Ich sah und siehe, in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Das Lamm verkörpert im Gegensatz zum Löwen Ohnmacht, Hilflosigkeit und Schwäche. Jesus ist der Löwe aus Juda, aber gesiegt hat er als Lamm. Jesus befindet sich in der Mitte des Thrones und von allem, was sich um den Thron herum befindet. Er ist wesenseins mit dem Vater, Vers 13. Jesus und der Vater sind gleichsam der Mittelpunkt des Himmels und der Ewigkeit. Er ist der, von dem alles ausgeht und zu dem alles hingezogen wird. Jesus ist das geschlachtete Lamm, ein Hinweis auf seinen Tod und seine Auferstehung. Er ist das vollkommene Passahlamm. Ihm, der alle Welt Sünde getragen hat, ist auch das Endgericht über alle Welt gegeben. Die sieben Hörner beschreiben seine Allmacht. Die sieben Augen, die die sieben Geister Gottes sind, beschreiben seine Allwissenheit und Allgegenwart. Sie sind sicherlich auch als Hinweis auf den siebenfachen Dienst des Heiligen Geistes in Jesus zu verstehen. Jesaja 11, Vers 2. Aber ebenso als Symbol für den siebenarmigen Leuchter. Alles steht im Zeichen Israels. Das neue Lied der himmlischen Wesen. Als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder, und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott. Und wir werden herrschen auf Erden. Offenbarung 5, die Verse 8 bis 10. Die vier lebendigen Wesen sind die Cherubim, die auch in Hesekiel Kapitel 1 und 10 und Offenbarung 4 vorkommen. Auf dem Deckel der Bundeslade waren zwei in getriebener Arbeit angefertigte Cherubim. 2. Mose 25, die Verse 18 bis 22. Und Cherubim waren es auch, die als Wächter vor das Paradies gestellt wurden, um den Baum des Lebens zu bewachen, nachdem Adam und Eva daraus vertrieben worden waren. 1. Mose 3, Vers 24. Die 24 Ältesten sind meines Erachtens kein Symbol, sondern himmlische Wesen, weil nirgends angedeutet wird, dass sie nur ein Symbol wären. Sie existieren genauso real im Himmel wie die Cherubim. Sich das Original immer im Himmel und das Abbild auf Erden befindet. Hesekiel 8, Vers 5 und Hesekiel 9, Vers 23. Es ist nie umgekehrt. Beispiele: Die Stiftshütte und der spätere Tempel sind ein Abbild für das, was im Himmel existiert. Ebenso die Bundeslade und die sich darauf befindenden Cherubim, der siebenarmige Leuchter, das gläserne Meer, die Throne, das Priestertum, sogar Zion und Jerusalem, Hebräer 12, Vers 22, und so weiter und so fort. Auch die 24 Priesterordnungen, die König David einrichtete, 1. Chroniker 24, sind ein Abbild der himmlischen Wirklichkeit und nicht umgekehrt. Ebenso sind die späteren Ältesten in Israel oder die Ältesten der Gemeinde ein Abbild dieser himmlischen Wirklichkeit. Alles hat im Himmel seinen Ursprung und wird auf der Erde kopiert. Nie wird das, was sich auf Erden befindet, im Himmel reflektiert. Ich gehe folglich davon aus, dass die 24 Ältesten tatsächlich existierende himmlische Wesen sind. Sind sie vielleicht sogar die Häupter aller himmlischen Wesen in Priestergestalt? Offenbarung 5, Vers 11. Da sie himmlische Wesen sind, schließt das die Gemeinde Jesu aus. Es sei denn, dass es sich um eine totale Identifikation mit den Gebeten der Heiligen handelt, die vor den Thron gebracht werden. Sie wären bzw. sind aber dennoch kein Bild für die Gemeinde Jesu. Jesaja 24, Vers 23 sowie Psalm 89, Vers 8. Die Ältesten geben wie Engel Erklärungen ab. Vergleichen Sie dazu Offenbarung 4, Vers 10, 5, Vers 5, 7, Vers 13, 17, Vers 7, 21, Vers 9, 22, Vers 8, Daniel 9, Vers 21 bis 23, sowie Lukas 1, die Verse 11 bis 13 und Vers 30 und andere mehr. Und sie bringen wie die Engel die Gebete der Heiligen dar. Offenbarung 5, Vers 8, Offenbarung 8, 3 bis 5, Hesekiel 10, Vers 7. In der Wuppertaler Studienbibel steht hinsichtlich der Ältesten Folgendes: Die Zahl 24 könnte vermuten lassen, dass diese Ältesten die Gemeinde des Alten und des Neuen Bundes, also die vollkommene und vollendete Gemeinde, darstellen. Für den Leser des alten Luthertextes liegt diese Auslegung nahe. Preisen doch die Ältesten in Kapitel 5, Vers 10 nach einer schlecht bezeugten Lesart, die Luther zur Verfügung stand: Du hast uns, unserem Gott, zu Königen und Priestern gemacht. So sprechen erlöste Christen. Aber kaum eine neuere Bibelübersetzung vermag noch dieser Lesart zu folgen. Statt uns bevorzugen sie sie. Auch in der Luther-Übersetzung von 1984 steht sie. Die Ältesten geben weder in Kapitel 5, Vers 10, noch in Kapitel 4, Vers 11, Kapitel 7, Vers 11, Kapitel 11, die Verse 16 bis 17, Kapitel 14, Vers 3 oder Kapitel 19, Vers 4 zu erkennen, dass sie für ihre eigene Erlösung zu danken hätten. Ihre Zahl 24 ist zu häufig einfach Zahl der Vollständigkeit in allen möglichen Zusammenhängen, als dass sie sogleich auf das 12-Stämme-Volk in seiner Verdopplung zu deuten wäre. Weiße Kleider können ohne den Gedanken an Reinigung durch das Blut Christi Engelkleider sein. Harfen gibt es im Alten Testament überall, wo Gottes Lob erschallt, und Bekränzung ist ein überaus verbreitetes Würdesymbol. Nein, die Deutung auf die verklärte Gemeinde legt sich nicht so schnell nahe, wie es den Anschein hat. Oder verkörpern die Ältesten die ganze Menschheit? Aber diese Deutung scheint mehr eine Annahme als eine begründete Auslegung zu sein. Die schlichteste Lösung ist die, sie als eine der Engelgruppen innerhalb der himmlischen Umgebung Gottes zu verstehen. Das wird Punkt für Punkt bestätigt. Sie vermitteln wie der Engel in Kapitel 8, die Verse 3 bis 5, die Gebete der Heiligen, Kapitel 5, Vers 8. Sie erläutern wie die Engel Visionen, Kapitel 5, Vers 5, Kapitel 7, die Verse 13 bis 17. Sie loben wie andere Engelchöre Gott, Kapitel 4, die Verse 10 bis 11, Kapitel 5, Vers 9 bis Kapitel 10, Vers 14, Kapitel 7, die Verse 11 bis 12, Kapitel 11, die Verse 16 bis 17, Kapitel 14, Vers 3 und Kapitel 19, Vers 4. In Kapitel 7, Vers 14 wird einer von ihnen von Johannes mit »Mein Herr« angeredet. Es verlautet auch nichts, dass sie wie die erlösten Sänger von Kapitel 7, Vers 14 zu einem bestimmten Zeitpunkt in den himmlischen Gottesdienst eingetreten sind. Nein, sie dienen Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ihre Zahl ist einfach eine heilige Zahl, vielleicht angelehnt an die Zahl der gottesdienstlichen Musiker- und Sängergruppen in 1. Chroniker 24, deren Vorsteher auch Älteste hießen. Die 24 Ältesten sitzen auf 24 Thronen, Offenbarung 4, Vers 4, und haben somit als Älteste eine gewisse Regierungsgewalt. Vielleicht ist es das, was Paulus in Kolosser 1, Vers 16 meint: Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Kolosser 1, die Verse 15 bis 17. Jesus ist neben und mit dem Vater der Höchste, der Schöpfer aller Dinge. Die Throne könnten auf die 24 Ältesten, die als eine Art himmlische Priester dienen, hinweisen. Die Herrschaften, Fürstentümer und Gewalten könnten für die Rangordnung der Engelwelt stehen, da Engelscharen rings um den Thron die lebendigen Wesen und die Ältesten sind. Offenbarung 5, Vers 11. Die Ältesten tragen goldene Schalen voll Räucherwerk, welches die Gebete der Heiligen sind. Sie üben einen priesterlichen Dienst aus. Von daher entspringt der Priesterdienst auf Erden dem des Himmels. Ich denke, dass es sich dabei um die Gebete der Heiligen handelt, die durch die große Trübsal müssen. Das Gleichnis Jesu vom ungerechten Richter in Lukas 18 deutet dies an. Dort heißt es am Schluss: Gott aber wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen? Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden? Lukas 18, die Verse 7 bis 8. Dieses Gleichnis ist ein Hinweis auf die Endzeit, auf das Kommen des Herrn. Auch hier finden wir wieder einen Hinweis, dass sich die Offenbarung an die Evangelien anschließt. Die Trübsalzeit wird eine ungemein harte Zeit sein. Die Erlösten werden dann Tag und Nacht beten. Viele werden sterben, aber ihre Gebete werden vor Gottes Thron gebracht und er wird sichtbar eingreifen und den Seinen Recht verschaffen. Diese Zeit vor der Wiederkunft Jesu wird aber auch eine Zeit sein, in der es kaum noch Glauben geben wird. Alle Menschen aus allen Teilen der Welt, die in der Trübsalzeit durch das Blut Jesu erkauft werden, werden nach der Trübsalzeit mit ihm als Könige und Priester herrschen. Offenbarung 5, Vers 10 sowie Offenbarung 20, Vers 6. Die Cherubim und Ältesten singen ein neues Lied. Als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder, und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns, Menschen, für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Offenbarung 5, die Verse 8 bis 9. Dieses neue Lied ist die Einleitung zu allem Neuen, das Gott anstrebt. Er führt die Welt durch Gerichte, beginnend mit den sieben Siegeln, vom Alten ins Neue. Die Offenbarung erwähnt das folgende Neue: einen neuen Namen, der denen verheißen ist, die überwinden, Kapitel 2, Vers 17. Ein neues Jerusalem, Kapitel 3, 12 sowie 21, Vers 2. Einen neuen Namen des Herrn, Kapitel 3, Vers 12 und Kapitel 19, Vers 12. Ein neues Lied der Erlösten, Kapitel 14, Vers 3. Einen neuen Himmel und eine neue Erde, Kapitel 21, Vers 1. Und gleichsam zusammenfassend: Siehe, ich mache alles neu, Kapitel 21, Vers 5. Als die Welt erschaffen wurde, da jauchzten die Morgensterne miteinander und alle Söhne Gottes jubelten, Hiob 38, Vers 7. Nun wird wieder etwas Neues geschaffen und die Engel jubeln mit einem neuen Lied. Der Herr tritt öffentlich seine Herrschaft an und das An sich Nehmen des Buches führt schließlich zu einer neuen Erde und einem neuen Himmel. Nun stimmen auch die Engel in das Lied der Cherubin und Ältesten mit ein. Ich sah und ich hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten, und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 10.000 mal 1.000. Die sprachen mit lauter Stimme: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen: Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Offenbarung 5, die Verse 11 bis 14. Der Herr wird siebenfach gelobt, und zwar hinsichtlich seiner Macht, Kraft, Reichtum, Weisheit, Stärke, Ehre, Ruhm und Lob. Macht. Alle Gewalt und Macht im Himmel und auf Erden ist ihm gegeben. Die Macht für Gegenwart und Zukunft ist in Christus. Er steht über jede anderen Macht. In ihm haben wir den täglichen Sieg und sind durch Jesus allen Anforderungen gewachsen. Reichtum. Aller Reichtum kommt von ihm und gebührt ihm. Aber auch alles, was wir zur Existenz benötigen, ist in ihm zu finden. Er sorgt für alle Belange des täglichen Lebens. Wir leben aus seiner Fülle und seinem Reichtum. Weisheit. Auch die geistlichen Reichtümer, was wir täglich brauchen an Weisheit und Geistlichkeit, finden wir in ihm. Alles, was wir für den Dienst und im Umgang miteinander benötigen, alle Schätze der Weisheit sind in Jesus verborgen. Seine Weisheit offenbart sich gerade im Kreuz und im Wort vom Kreuz, sagt 1. Korinther 1, Vers 18. Stärke. In seiner Macht steckt seine Überlegenheit und Erhabenheit und in der Stärke seine absolute Souveränität. Demgegenüber heißt es von den Menschen: Niemand ist stark durch eigene Kraft. 1. Samuel 2, Vers 9. Darum schreibt Paulus: Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Epheser 6, Vers 10. Demgegenüber heißt es von den Menschen: Niemand ist stark durch eigene Kraft. 1. Samuel 2, Vers 9. Darum schreibt Paulus: Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Epheser 6, Vers 10. Ehre, Achtung, Hochachtung. Paulus suchte seine Ehre darin, dem Herrn wohlzugefallen. 2. Korinther 5, Vers 9. Mit unserem ganzen Sein, unserem Dienst, Reden und Streben sollen wir danach ausgerichtet sein, ihm alle Ehre zu geben. Ruhm, Ansehen. Ruhm hat mit Berühmtheit und demgemäß mit weiter Verbreitung zu tun. Wir sollten darum besorgt sein, dass Jesus weit über alle anderen berühmt und bekannt wird. Jeder irdische Ruhm vergeht, er aber bleibt. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. 1. Korinther 1, Vers 31. Lob. Schon der Vater hat den Herrn, seinen Sohn Jesus, bei seiner Taufe und bei der Verklärung gelobt. Wie viel mehr sollten wir das tun? Lob ist eine Antwort auf etwas Geschaffenes und Vollbrachtes. Niemand anderem gebührt das Lob als dem Schöpfer und dem Erlöser. Denn es heißt, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Vers 13. Dann sehen wir darin die Einheit zwischen Vater und Sohn. Persönliche Anwendung. So wie niemand fähig ist, das versiegelte Buch in die Hand zu nehmen und darin zu lesen, so ist auch niemand fähig, sein eigenes Leben in die Hand zu nehmen und es wirklich zu durchschauen. Oder wer von uns hat seine Zukunft in der Hand? Jeder ist Situationen und Ereignissen ausgeliefert, die er nicht steuern kann. Sehen wir etwa nicht, wie rettungslos verloren alles ist, wie alles der Tyrannei des Teufels unterstellt ist? Man denke nur an all die Zwänge, Lügen, Brutalität, Süchte, Tod, Leid und Not. Wie mancher von uns hat wohl schon das Kopfkissen vollgeweint, weil er nicht mehr ein noch aus wusste, weil er verzweifelt war. Wie gut tut es dann, wenn da einer ist, der mit Vollmacht sagen kann, weine nicht. Denn es gibt einen, der für sie und mich überwunden hat. Da ist einer, der ihr Leben in seine Hand nehmen kann und damit fertig wird. Wenn wir jemandem sagen, weine nicht, dann ist das meist ein billiger Trost, so in etwa, Kopf hoch, es wird schon wieder. Aber wenn der Allmächtige, der Allwissende und Allgegenwärtige das sagt, dann heißt das wirklich Kopf hoch. Wie? Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, sagt uns Hebräer 12, Vers 2. Wäre es nicht schön, wenn die alte Leier in ihrem Leben endlich ausklingen und ein ganz neues Lied angestimmt würde? Wäre es nicht wunderbar, wenn die hässlichen Strophen durch völlig Neues ersetzt würden? Auf einem Autoaufkleber stand, in meinem Leben spielt Gott keine Rolle. Das ärgerte einen Christen, doch als er näher kam, sah er, dass darunter etwas kleiner geschrieben stand, er ist der Regisseur. Wenn Jesus, der die Siegelrolle in seine Hand nimmt, auch ihr Leben in seine Hand bekommt, ihr Regisseur wird, dann wird er gleichsam die Siegel öffnen und sie zu neuen Ufern führen. Es wird ihnen wie Schuppen von den Augen fallen und sie werden endlich den tiefen Sinn des Lebens und das Ziel der Ewigkeit erkennen.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Aus dem Buch von Norbert Lied mit dem Titel Prophetische Entdeckungen in Liedern der Bibel hörten Sie soeben das Lied der himmlischen Wesen.
Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole: 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole: 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf. Thank you.